Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Wir sind wieder hier, um die Nachrichten aus der Anime-Welt euch zu präsentieren, was alles vorgefallen ist, abgegangen ist und kaputt gegangen ist. Und wir haben heute sagenumwobene zwei neue Anime-Ankündigungen.
Oh Gott, wir ersticken ja geradezu.
Ja, währenddessen ist sehr, sehr viel in der Industrie passiert. Sehr, sehr viele seltsame Nachrichten, die übers Wochenende eingetrudelt sind. Zu dem wir später kommen. Aber natürlich fangen wir erstmal wieder an mit den Nachrichten aus Deutschland. Und da gibt's Fans, für Fans Altersschule Inuyasha jetzt auf Crunchyroll.
Ja!
Alle 167 Episoden und die Filme gibt es auf Crunchyroll zu gucken. Und auf Crunchyroll gab es ja auch schon zuvor das Sequel Yashahime, Princess Half Demon. Also kann man sich die komplette Inuyasha-Saga jetzt dort angucken.
Ja, Inuyasha ist komisch. Es ist zwar so der typische Shonen-Anime, der auch viel Füllerkram hat, aber irgendwie hat es die Serie geschafft, nie so wie bei Naruto so rauszustechen mit ihren Füllepisoden. Also wenn sie sich was aus den Ohren gezogen hat, hast du es gar nicht gemerkt, außer du hast den Manga gelesen. Und auch die Animationen waren immer super. Aber trotzdem, 160 Folgen gucke ich mir nicht nochmal an.
Ja, ist ein bisschen viel für einen Nachmittag.
Jo, ein kleines bisschen.
Dann der neue Tänzer-Film, also Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt, hat einen Termin für die deutschen Kinos. Am 28. April soll der Film Tränen des azurblauen Meeres auch bei uns in den Kinos gezeigt werden. Das ist 2 Monate nach der japanischen Erstausstrahlung. Da ist der letzte Woche, zum Zeitpunkt des Podcasts, letzte Woche gestartet in den japanischen Kinos. Und Ende April könnt ihr den dann auch schon im Original mit Untertiteln oder deutscher Synchro im Kino gucken.
Ja, die Vorschau sieht total nach Filler-Episode aus hier. Also, das ist ja einfach nur die Strand-Episode in groß, ne?
Ja, ist auch eine originale, für den Film gemachte Nebengeschichte. Hm. Wie das damals so üblich war bei Shonen Anime.
Ja, beziehungsweise eigentlich fast nur daraus bestanden waren. Die ersten 12 Dragon Ball Kinofilme waren alles nur irgendwie ne, zusammengedichtete Sachen für nebenbei.
Und dann gibt's ein neues von KSM. Da ist nämlich interessanterweise aufgetaucht, dass KSM eine Attack on Titan Komplettbox rausbringen wird im voraussichtlich Mai. Die Attack on Titan Lizenz war ja bisher eigentlich bei Kase-Crunchyroll und ist es auch eigentlich noch, denn Anfang Mai kommt auch eine Komplettbox von der Final Season über Crunchyroll raus. Und dann später im Mai kommt eine Komplettbox der ersten Staffel über KSM raus. Was ein bisschen komisch ist.
Weißt du, wenn sie zumindest jetzt schon sagen könnten, ja, wir bringen im Laufe der nächsten Jahre die ganze Serie, dann okay. Aber ne, da könnt ihr mich noch so mit einem ordentlichen Preis locken für 24 oder 25 Folgen. Was ist, wenn die von immer dann nur die erste Staffel bleibt im Regal, ne?
Ja, ist irgendwie ist das komisch. Aber da steht auch eine 1 unten bei der Box so an der Seite.
Ja.
Was für mich so irgendwie impliziert, als würde es da noch eine 2 und eine 3 und so geben.
Ja, müsste man meinen, ne?
Ja. Mal sehen, was da kommt. Dann kommen wir schon zu einer neuen Anime-Ankündigung. Wie gesagt, das sind 2 Stück. Das erste wird es auf Netflix geben, und zwar auch schon im April. Dann Delion ist ein One-Shot vom Mangaka von Gintama, den er vor Gintama gemacht hat. Und das bekommt jetzt eine Anime-Adaption bei Netflix. Wie gesagt, im April. Das wird 7 Episoden sein. Wird gemacht bei Studio Nuts, die ja eine Zusammenarbeit, eine Partnerschaft mit Netflix haben. unter der Regie von Daisuke Mataga, ist Animation Director und Key Animator an zahlreichen Anime wie Doraemon-Filmen und ReZero. Und ja, ist die Geschichte von zwei Highschool-Kids, die der Japan Angel Federation Send-Off Department angehören. Das heißt, sie gehen auf die Suche nach verlorenen Seelen, die es nicht geschafft haben, ins Nachleben abzutreten, weil sie irgendwas an der Erde hält.
Ja, ja, das hört sich so an wie eine Geschichte aus der Zeit. Das war mal sehr beliebt.
Ja, das Cover sieht schon mal sehr bunt aus, was Netflix da präsentiert. Mal sehen. Ist nett, dass der Mangaka von Gintama auch noch andere Sachen als Gintama hat.
Ich weiß gar nicht, ob er jetzt gerade was macht.
Er hat jetzt was angefangen tatsächlich. Das ist gleichzeitig angekündigt worden, dass er einen neuen Manga angefangen hat.
Ah, okay. Naja, dann bringen sie ihn halt dann raus, den Löwenzahn. Können sie in Deutschland halt nicht einfach nur Löwenzahn nennen, sonst verwechseln die Leute das mit Peter Lustig.
Und dann haben wir noch Books Bought with Tags. Das ist ein lustiger Titel. Ist ein Manga, der eine Anime-Adaption und eine Live-Action-Adaption bekommen soll. Die Live-Action-Adaptionen sind auch schon ein paar Infos gedroppt worden und wird wohl demnächst im Sommer schon auf NHK starten. Zum Anime wissen wir leider noch nichts. Im Manga geht es um einen, ja, ein Highschooler, der halt so ein bisschen von der Rowdy-Sorte ist und eine Bibliothek besucht, die er das letzte Mal vor 10 Jahren besucht hat. Da muss er irgendwie 8 oder so gewesen sein. Und da anscheinend ein Buch ausgeliehen hat und das vergessen hat, 10 Jahre lang zurückzugeben. Und nachdem er das jetzt zurückgegeben hat, dort anfängt, in Teilzeit zu arbeiten.
Jo, okay.
Ein Rowdy, der zum Bibliothekar wird.
Ist eigentlich lustig. Eine Bücherei ist, kannst du immer eine Menge draus machen, besonders wenn eine größere es ist. Aber naja, du kannst halt keinen großen Scherereien machen. Dann ist es nicht mehr bibliothekargerecht, ne? Wenn du die ganze Zeit rumbrüllst.
Darfst du auf jeden Fall nur rumbrüllen.
Aber ja, ist ein Anime, da kann man schon mal Ausnahmen machen.
Ja. Läuft seit 2021 in Japan und hat auch schon 18 Bände draußen.
Ui.
Ja, also schon einiges da, was man adaptieren kann auf jeden Fall. Dann Updates. Es gab da einen ersten Trailer zu Gate 2, Tides of Conflict. Mit der Angabe 2027 soll der Anime starten. Das wird ja eine Umsetzung bei M2. Unter der Regie von Toru Takahashi hat zuvor Orphan The Revenge Regie geführt, also die alte Serie zu Orphan aus den Ende der 90ern. Es gab ja zuletzt bei Studio Deen einen Remake. Mhm. Und ja, da sehen wir schon mal ganz interessante Charakterdesigns in dem Trailer. Und ehrlich gesagt nicht so viel sonst. Es sind hauptsächlich Figuren, die stehen oder sitzen und Mund geht auf und zu.
Ja, wir haben schon mal drüber geredet, ne? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Erstes Mal, weil es halt der absolute Premier-Propaganda-Anime ist, ne?
Yes.
Und anders mal, weil jetzt 10 Jahre ist es her seit der letzten Anime-Staffel und sie ignorieren die einfach. Sie machen einfach, ja, komplett neue Personen, komplett neue Geschichte, alle anderen alten Sachen, die wir erzählt haben, juckt uns nicht.
Genau, der Part 1 von Gate bleibt halt einfach unfertig in der Anime-Adaption und ja, jetzt wird halt einfach der Anfang von Gate 2 adaptiert. Tja, ich habe jetzt halt auch schon damals Gate nicht gesehen, das hat mich irgendwie nie so wirklich gejuckt, eben schon, weil es halt in Kooperation mit der Selbstverteidigungsstreitkräften produziert wird und ich dann da nicht so interessiert bin an der Propaganda.
Ach man, es ist genauso wie Dings Top Gun sich angucken. Ist lustig, und solange man genau weiß, worauf es abzielt, braucht man sich auch daran nicht zu stören. Aber hat auch keinen längeren Eindruck hinterlassen. In dem Sinne ist es nicht so wie Top Gun. Das Ding war wenigstens popkulturell ein Ding.
Ja, ja. Für der Trailer, ne, wie gesagt, es passiert halt nicht wirklich was drin. Also es ist jetzt kein Trailer, der einen wirklich auf irgendwas heiß macht. Man sieht nicht mal irgendwie, wenn man wenigstens Leute laufen sehen würde.
Ja. Keine Action. Aber
irgendwie Animationen halt, irgendwas zum Begutachten. Ich meine, die Charakterdesigns sind ganz nett und es scheint auch wieder so ein bisschen halt diesen Artstyle, den M2 ja auch schon bei Pluto angewandt hat, zu haben. Also es sieht wieder irgendwie ein bisschen komisch auf jeden Fall aus, finde ich, als ich mir das so angeguckt habe. Ich weiß es halt nicht ganz zu beschreiben, aber es hat halt wieder so das Visuelle von Pluto auf jeden Fall so ein bisschen, so was ein bisschen Dreidimensionales. Es sieht so ein bisschen aus, als würde man über CGI-Figuren drüber zeichnen, aber ich denke nicht, dass das tatsächlich so gemacht worden ist.
Ja, glaube ich auch nicht.
Ja, mal gucken. Dann, wir haben ein neues Datum, mal wieder, für den Madoka Magica-Film, Walpurgis Nacht Rising. Nachdem er ja im April laufen sollte, nachdem er wann anders laufen sollte und nachdem er schon 50 Termine gehabt hat, haben wir jetzt 28. August.
Jo, die Wettbüros sind offen. Wir nehmen Wetten an, ob es diesmal was wird oder nicht. Ich wette einen Keks.
Ja, ich bin mal gespannt, ob es diesmal passiert. Ich habe es nur gesehen auf Blue Sky, hat Kevin von Sagoka-Blog diesmal gepostet. Er glaubt, dass es diesmal vielleicht tatsächlich sein könnte. Auch wenn es vielleicht in einem roughen State dann rauskommt, wo ich mir halt denke, was machen die eigentlich bei Chef?
Ich weiß nicht.
Ist das nächste Projekt, nachdem wir einen Massenexodus sehen werden bei Chef, wie es auch schon bei Dings gewesen ist, bei der Filmtrilogie, die so ewig gedauert hatte?
Also du meinst
von Monogatari, die Prequels.
Ja, ja.
Kizuno Monogatari, ja.
Jetzt sag mal.
Die hatten ja auch eine ewig lange Production und danach gab es einen Massenexodus.
Also, Chef macht zwar Unsinn, aber was rauskommt, ist keine. Ich kann mich an keine Katastrophe erinnern, die richtig mies aussah und schlecht animiert und alles.
Fireworks war eine absolute Katastrophe, den musst du dir mal angucken.
Fireworks?
Ja, Fireworks can we see it from the top, nee, from the side or the bottom, ich weiß nicht mehr genau, der hatte einen langen Titel. Das war eine absolute Katastrophe.
Okay.
Und der Fernsehrelease von Megaku City Actors ist teilweise auch komplett broken.
Okay, sehen wir dann. Ich meine, ich wünschte, es würde sich alles komplett von selbst regeln, ne? Dass dann halt die Leute frei wären, überall hinzugehen, wo sie wollen, wo sie besser behandelt werden und wo sie bessere Arbeitsklima haben, aber das ist in der Anime-Welt nicht wirklich möglich, ne? Kannst du gerade so deine Brötchen verdienen, wenn du schaffst wie so ein Wahnsinniger. Deswegen, ja, ich hoffe, das biegt sich irgendwie gerade. Hey, vielleicht ist es. Hey, ich weiß gar nicht, warum sie es verschoben haben. Weißt du es?
Ja, ist wahrscheinlich wieder wegen irgendwelchen Produktionsproblemen. Die sind wahrscheinlich immer noch nicht fertig, weil da irgendwelche aufwendigen Szenen oder so wieder drin sind.
Ja, ich meine, aber bisher haben wir keine Bestätigung, ne? Es wäre schön, wenn danach die Leute auspacken würden, wenn das Ding da ist.
Ja, das passiert halt im Anime-Bereich nicht. Ja, mal sehen. Ich wünsche es mir ja wirklich, es kommt irgendwann mal raus. Dann, es gibt den ersten Trailer für Goodbye Lara. Goodbye Lara ist ja einer von dieser Initiative von Kinema Citrus, Original Anime zu produzieren. Und hatte auch schon einen sehr tollen, so kleinen Promo-Video, der halt extra dafür angefertigt worden ist. Wo die Animationen extra für gemacht worden sind. Jetzt haben wir den ersten richtigen Trailer dafür aus Material für die Fernsehserie und auch mit der Bestätigung, dass die im Juli kommen soll. Und ja, freue ich mich extrem drauf. Also halt, ne, die kleine Meerjungfrau in die japanische Moderne gebracht und die Designs sind toll. Ich mag, wie mit sehr dicken Outlines gearbeitet wird, gerade die Character Designs sind generell sehr toll. Die Gesichter haben teilweise so einen modernen Retro-Look, so als würde man absichtlich so versuchen, mit modernen Mitteln halt quasi einem Oldschool-Art-Style nachzuahmen.
Ja, es sieht aus wie ein 90er-Jahre-Anime von jemandem, der nie in den 90ern gelebt hat oder 90er-Jahre-Anime je gesehen hat. sondern der es nur erzählt bekommen hat.
Ja.
Das ist lustig, das ist interessant, ne?
Ja, also ich mag den Artstyle davon sehr gerne. Es sieht lustig und silly aus und ja, die Character Designs halt auch so. Also die Queen hier, die Protagonistin dann in eine Menschen verwandelt von einer Meerjungfrau, ist auch ein sehr extravagantes Character Design, was natürlich auch auf eine gewisse Weise an den Disney-Film angelehnt ist.
Ja, aber sie ist eine wilde Mischung. Also Walross, ja. Ne? Und was sind denn das für Schlangenköpfe? Ich hab keine Ahnung.
Ja, irgendwie auch Schlangen, ja. Sieht sehr interessant aus. Also gefällt mir, freue ich mich extrem drauf. Im Juli bekommen wir es dann endlich mal zu sehen. Dann der zweite Gundam Hathaway-Film hat seinen Vorgänger an den japanischen Kinokassen überholt.
Mhm.
Ja, Gundam Hathaway, der erste Teil war ja 2020, wenn ich mich richtig erinnere. Ne, 2021.
Jo, jo.
Aber es war noch so inmitten der Corona-Pandemie.
Ja, wo alles verschwunden ist an Zeit.
Und hat sicherlich deswegen auch ein bisschen unter seinem Potenzial vielleicht zurückgeblieben. Auch wenn er natürlich eine Menge eingenommen hat. Also jetzt der zweite Gundam Hathaway-Film hat 2,240 Milliarden Yen eingenommen, also circa 13 Millionen Euro. Und in 29 Tagen, die er im Kino ist, gestartet am 30. Januar und nach 29 Tage später hat er dann halt damit den ersten Teil überholt. Jetzt noch knapp davor ist dann Mobile Suit Gundam 3 Encounters in Space, also der dritte Film, der dritte, ja, Recap oder Recut eher von der Originalserie in den 80ern dann. Der hat nämlich auch 2,3 Milliarden Yen eingespielt. Da ist jetzt also Hathaway gut auf dem Weg und wird das sicherlich auch noch einholen und wäre dann der dritterfolgreichste Gundam-Kinofilm. Davor sind dann halt auf erster Stelle Mobile Suit Gundam Seed Freedom und an zweiter Stelle Mobile Suit Gundam G-Quax The Beginning.
Jo, dann sind die Alten alle verdrängt und die neuen Gundams stehen an der Spitze.
Yes.
Uiuiuiui. Nee, du, ich bin ein bisschen gespannt darauf und ich würde gerne auch hier irgendwann mal wissen, warum es so lange gedauert hat.
Ja, das ist auf jeden Fall. Also nochmal 5 Jahre warten jetzt auf den dritten Film. Meine Güte, was soll denn das? Ich will das doch endlich gucken. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe, es wird dann auch nicht zu lange dauern, bis es dann vielleicht wieder auf Netflix aufschlägt. Die hatten ja den ersten Teil. Aber wer weiß, ist ja irgendwie alles nie in Stein gemeißelt. Kann auch Amazon wieder dazwischen kommen.
Ja. Ist komisch. Besonders wenn so lange Zeit dazwischen ist, ne, dann weiß man gar nicht, wie es mit den Lizenzen noch aussieht.
Gönn ich auf jeden Fall, gönn ich. Dann haben wir den ersten Teaser für die vierte Staffel von Laidback Camp. Mit auch ein paar interessanten Infos dazu. 2027 soll die vierte Staffel laufen. Und hat wieder einen teilweise neuen Staff. Es ist der gleiche Regisseur wie die dritte Staffel, Shin Tosaka. Es gab ja bei der dritten Staffel schon einen kompletten Staff-Austausch. Die ersten zwei Staffeln waren bei CC gemacht worden. Die dritte Staffel dann bei 8-Bit. Die vierte Staffel wird jetzt wieder bei einem neuen Studio gemacht, und zwar Furyu Pictures. Wo ich dadurch auch erfahren habe, dass seit letztem Jahr, also Mitte 2025, Furyu ein Anime-Studio hat. Furyu ist der Publisher von einigen, ja, Videospielen wie Cry Machinima oder jetzt komme ich nicht mehr auf den anderen Namen. Die haben alle sehr, sehr schöne Artstyles. Renates, genau, das war das letzte größere. Und Crystar. Das sind alles sehr schöne Spiele mit Anime-Optik, die auch ziemlich emo und edgy sind.
Naja, das sind wir hier Gott sei Dank nicht.
Genau. Und die haben anscheinend seit letztem Jahr halt ein eigenes Animationsstudio. Und das macht jetzt eben die vierte Staffel von Laid Back Camp. Wie gesagt, gleicher Regisseur, auch gleicher Drehbuchautor, aber neuer Character Designer, Ryota Ura, auch der Character Designer von Demon Slayer. Und für die Anime-Adaption. Und man sieht es ein bisschen, wenn man sich die Trailer anguckt, es versucht schon sehr bei der Optik auch von den vorherigen Serien zu bleiben. Ich finde aber gerade die Optik bei der CC-Serien, also der ersten und zweiten Staffel, die haben einen Artstyle, wo die auf jeden Fall mit deutlich dickeren Outlines arbeiten. Hier wirkt alles ein bisschen, dünner.
Aber hey, ich glaube schon daran, dass es wieder gut wird. Weil Laidback Camp hat bisher nicht daneben geschossen. Und der Trailer sieht eigentlich auch gut aus und hat Stimmung.
Ja, der Trailer ist auf jeden Fall sehr hübsch und wieder tolle Hintergründe. Die Figuren machen wieder tolle Gesichter. Ja, kann man sich bestimmt wieder auf eine gute vierte Staffel dann einstellen. Aber erst nächstes Jahr.
Ich kann warten.
Auch nächstes Jahr kommt die Fortsetzung zu Bang Dream It's My Go und Ave Muchika, die, ich glaube, immer noch keinen Titel hat. Also selbst der offizielle Trailer bezeichnet es als Bang Dream It's My Go / Ave Muchika. Und ja, das wird halt eine Serie, die kommt dann Anfang Januar, im Januar 2027. Damit kamen dann halt alle zwei Jahre eine Serie in diesem Sub-Franchise von Bang Dream. Und wie ich den Trailer mir so angucke, scheint es auf jeden Fall die Absicht dieser dritten Staffel zu sein, die beiden Storylines von It's My Go und Ave Muchika mehr zu kombinieren.
Ja, sollen sie machen. Ich glaube, da brauche ich sowieso ein riesengroßes Whiteboard, um da durchzublicken.
Ja.
Ich habe bisher nie mit jemandem gesprochen, der sich auskennt über die Serie. Ich frage mich, ob das irgendwie möglich ist, das jemanden zu erklären, ohne dann gleich hier so eine richtige Lecture draus zu machen, weißt du, so eine Vorlesung.
Also, ich meine, also eigentlich ist es relativ simpel, ne? Mit Bang Dream It's My Go hast du eine eigene Serie, wo natürlich ein paar Verweise an die anderen Sachen drin sind, aber es geht hauptsächlich um eine Band. Das hat dann halt ein Sequel bekommen, eine zweite Staffel, wo es aber dann um eine komplett andere Band geht, namens Ave Muchika. Und diese dritte Staffel, wie gesagt, scheint jetzt das Ziel zu haben, diese beiden, die Storys dieser beiden Bands mehr ineinander übergehen zu lassen. Ansonsten hast du halt, ja, jede Band und so haben bei Bang Dream dann ihre eigenen Serien. Die sind eigentlich alle sehr unabhängig voneinander.
Ich hatte vielleicht gedacht, weil das alles das Bang Dream Universum ist, dass das weiß ich, wie viel Zeugs ist, aber okay, das sind gar nicht so viele. Beide Serien haben nur eine Fernseh-Anime-Serie und dann halt Filme, ne?
Die jetzt kommen. Ja, es gibt einige Spin-off-Filme. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch große Spin-off-Serien gibt. Das Haupt-Bang Dream hat halt, glaube ich, drei Staffeln und noch dann ein paar Fortsetzungsfilme. Also es gibt schon einiges, wenn man jetzt alles gucken wollen würde.
Ja, aber dieses It's My Go und Ave Muchika haben jeweils nur eine Serie und dann halt jetzt den Film.
Dann haben wir auch einen Termin für Magical Girl Raising Project Restart. Das Remake, Reimagining, neue Serie auf jeden Fall von Magical Girl Raising Project. Das soll im Herbst rauskommen.
Okay.
Also in diesem Jahr. Ist ja jetzt, glaube ich, auch schon ungefähr dann 10 Jahre her, dass die erste Staffel von Magical Girl Raising Project rauskam. Genau, die kam tatsächlich, ich habe es gerade nachgeguckt, im Herbst 2016, also genau 10 Jahre später, kommt dann Project Restart.
Nichts hört jemals wieder auf. Ist alles so unsterblich.
Auch meine Schmerzen, mein Weltschmerz hört auch nie auf. Wir haben einen ersten Trailer für Mao, ein Manga von Rumiko Takahashi, der jetzt eine Anime-Adaption bekommt, und zwar auch schon in der nächsten Saison. Im April fängt die Serie an Und ja, wird wieder bei Sunrise animiert. Mehr oder weniger das gleiche Team wie Yashahime, Princess Half-Demon, also die Fortsetzung zu Inuyasha, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Und ja, so sieht es auch irgendwie aus, wenn ich mir den Trailer angucke. Es sieht aus wie ein moderner, okayer Rumiko Takahashi-Anime, der jetzt nicht so versucht, so extrem stilistisch was Besonderes zu machen, wie jetzt das Odyssey Yatsura Remake oder das Ranma ein Hype Remake.
Ja, ich habe da auch nur wenig drüber gelesen und alles, was ich davon gesehen habe, sieht einfach so aus, als würde Takahashi nur ihre alten Sachen neu aufwärmen.
Ja, es ist halt auch mehr oder weniger halt einfach nur nochmal Inuyasha, nur dass die Protagonistin diesmal nicht in die Edo-Periode reist, sondern in die Taisho-Periode. Naja, soll 2 Kurs auch direkt werden, also 24 bis 26 Episoden können wir dann davon erwarten, ab April.
Alles klar.
Dann, die Anime-Industrie ist komplett zusammengebrochen, während wir nicht hingeguckt haben.
Ist sie das?
Wir haben da wirklich einige Nachrichten jetzt dazu. Eine, die erste ist auch leider ziemlich traurig, denn der Gründer von Kyoto Animation ist gestorben im Alter von 76, Mitte Februar ist es schon her, das war Hideaki Ihata, ist ja Chef jetzt lange, lange Jahre von Kyoto Animation gewesen und einer der Co-Gründer zusammen mit seiner Frau. Und ja, sein Sohn Shinichiro Hata übernimmt, oder sein ältester Sohn Shinichiro Hata übernimmt jetzt die Position als Chef. Und ich habe sehr viele, ja, positive Nachworte zu ihm gelesen in der Zwischenzeit. Also ein Mensch, der nicht nur mitverantwortlich ist für die Gründung von Kyoto Animation, sondern auch von Production IG. Und eben von Anfang an, also ein, ja, Ausnahmemensch in der Anime-Industrie eben gewesen ist, mit dem Fokus auf humanen Arbeitsbedingungen.
Ja, ich meine, es ist seltsam, das zu sagen, aber Production IG dürfte wahrscheinlich sogar noch mehr Einfluss gehabt haben als Kyoto Animation auf die ganze Anime-Welt. Was über die Jahre aus Production IG rausgekommen ist und wie Production IG sich über die Jahre gewandelt hat. Aber natürlich, unser Herz liegt bei Kyoto Animation, weil das sind einfach die Zeichner aus Japan, ne? Die anderen.
Ja, ja, ist wirklich schade, traurig, das so zu sehen im Alter von 76 hat zumindest eine sehr große, bedeutende Legacy eben mit diesem wirklich tollen, tollen Studio und halt eben auch mitverantwortlich, wie ich schon eben sagte, für die Gründung von Production IGs, von gleich 2 sehr bedeutsamen Anime-Studios. und ja, eben halt das, diesen Fokus halt zu haben, direkt von Anfang an so ein Animationsstudio zu gründen, eben nicht um das Maximale irgendwie rauszuholen an Geld oder irgendwie, sondern der Fokus war von Anfang an darum, ein gesundes Arbeitsklima aufzubauen und Leute auszubilden und wirklich im Prinzip für die Kunst zu leben. Und das ist etwas, was Kyoto Animation eben seit ihrer Gründung in den 80ern, 1985, in den Fokus gelegt hat.
Ja, ich meine, viele Leute haben sich das Ziel gemacht und viele Leute sind ja auch sehr engagiert, was sowas angeht, aber die meisten schaffen es nicht. Ne? Selbst Miyazaki, der ein totaler Aktivist ist, sein ganzes Leben lang durch, ne? Der hat nicht geschafft, ein Studio aufzubauen, das für einfache Arbeit bekannt ist, ne?
Ja.
Arbeit in Ghibli war immer hart und die haben auch immer viel riskieren müssen, um ihre Filme rauszubringen, ne? Viele Filme bei Ghibli, wenn sie kein Erfolg gewesen wären, hätten das Studio gesunken, ne? Wie ein Schiff vom Torpedo, bumm, Ende aus. Aber hey, Kyoto Animation hat es geschafft und da hat er über 40 Jahre lang da vorne dran gestanden und jetzt bleibt es in der Familie. Ich finde es sowieso sehr krass, ne? Er kündigt das mit seiner Frau und sein Sohn übernimmt, ne? Eine ganze Dynastie.
Ja, also die Nachworte vom Sohn waren auch sehr, also das klang auch sehr verständnisvoll für die Art und Weise eben, wie sein Vater das Studio geleitet hat. Und ich hoffe mal sehr, dass er das eben in dem gleichen Spirit fortsetzen wird.
Ja, Kyoto Animation muss bestehen. Sonst ist die Hoffnung verloren.
Dann, auch was interessant ist, was jetzt die Tage passiert ist und eine Nachricht, die wir in dem Stile besonders häufig haben irgendwie in letzter Zeit, ist, dass MAPPA jetzt ihr Schwesterstudio Contrail in sich aufgesaugt hat.
Ja.
Das, wie gesagt, dass jetzt die großen Studios irgendwie alle in letzter Zeit ihre großen ihre Substudios in sich aufgehen lassen, hatten wir jetzt wirklich überraschenderweise ziemlich häufig. Wir hatten Signal MD, ist jetzt in Production IG übergegangen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was wir letzte Woche hatten. Letzte Woche oder vorletzte Woche hatten wir irgendein Studio, oder weiß ich jetzt gar nicht mehr welches.
Ja, aber ist auch echt die Frage, ob das irgendwas ändert, ne? Das wird wahrscheinlich auf dem Papier was ändern, wird wahrscheinlich beim Management und der Art und Weise, wie die Sachen geführt werden, was ändern. Aber wenn, ja, im Endeffekt, die haben immer zusammen gehört und jetzt gehören sie wieder zusammen.
Ja, ich frage mich, ob das dann, ob da jetzt halt irgendein spezielles Gesetz oder so in letzter Zeit gegeben hat, dass sowas irgendwie andere Steuervorteile mit sich bringt, wenn es eine größere Firma ist, statt viele kleine oder irgendwie sowas.
Kann sein. Ich meine, Japan will ja ganzen Anime-Bereich fördern wie die Blöden, ne?
Also, deswegen hat es mich halt nur überrascht, dass wir diese Art von News in letzter Zeit ziemlich häufig gesehen haben. Und ja, Contrail war jetzt halt, ne, ein Studio, was jetzt eben nicht lange existiert hat und nicht wirklich viel rausgebracht hat in der Zeit. Sunako Dabuchi, der Regisseur von Black Lagoon und In This Corner of the World, hat das ja im Prinzip gegründet, 2019, halt unter dem Segen von MAPPA. Und produziert darunter halt The Morning Children, Nagiko and the Girls Wearing Tsuramari Black, der dann höchstwahrscheinlich auch demnächst rauskommt. Und ja, jetzt halt eben schon sehr, 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 sehr lange in Produktion ist. Jetzt werden die halt die Arbeit unter dem MAPPA im Prinzip weiterführen, unter direktem Management von MAPPA. Aber MAPPA hat auch schon angekündigt, dass sie die Brand von Contrail, also diesen Namen in irgendeiner Form, weiter existieren lassen wollen. Ich schätze mal, der ist dann halt allem, was Katabuchi so machen will, gewidmet oder so, keine Ahnung.
Ja. Also wenn wir uns da nicht wirklich groß reinlesen, dann haben wir keine Ahnung, was da los ist. Und selbst wenn wir uns reinlesen, wahrscheinlich werden die meisten Leute das nicht einfach so erzählen, warum das wirklich passiert. Also werden wir es irgendwann später erfahren.
Ja, wie ich eben schon mal meinte, die Leute in der Anime-Industrie sind auch halt nicht unbedingt sehr gesprächig.
Yep.
Deswegen ist es da nicht unbedingt einfach an Details, an Infos ranzukommen. Dann, wir haben Yuki Kaji, Synchronsprecher, viele, viele bekannte Rollen, unter anderem Eren Jäger aus Attack on Titan, hier einer der Bösewichte aus Axel World, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, Walker aus Durarara, der Protagonist aus High School GT, Issei, also Todoroki aus My Hero Academia, bekannte Stimme, nervige Stimme, ich höre nicht gern, aber ich glaube, es liegt auch an den Figuren einfach, die er spricht. Und der hat jetzt angekündigt, dass er seine Talentagentur Vince verlassen wird im April, um seine eigene Firma zu gründen und sein AI-Voice-Projekt damit zu verfolgen. Namens Soyogi Fractal heißt das. Und da soll es darum gehen, dass Firmen AI-Versionen seiner Stimme für sich nutzen dürfen. Offiziell lizenziert.
Das ist...
Herzlichen Glückwunsch, du trägst dazu bei, dass deine Industrie vor die Hunde geht.
Es ist interessant, wenn es eine Privatperson für ihre eigene Stimme macht. Also wenn er jetzt anfängt, das mit anderen Leuten zu machen, oder irgendwie einen Dienst anzubieten, ne? Irgendein Datenbanksystem, wo dann halt die Leute darauf zugreifen können, für, um irgendwie das zu erstellen für andere Sprecher, dann wäre das was anderes. Aber wenn er halt nur seine eigene Stimme vermarktet, ne, sagt, hey, ich trainiere...
Zumindest ist es bisher das, was die Firma macht.
Ja, ich meine, wenn da so ein Autor herkommt und sagt, ich trainiere meine Stimme, meine KI auf meine Stimme und ich mache das so gut, wie es möglich ist und dann könnt ihr das kaufen. Es ist komisch, aber ich finde es nicht so abwertend. Also ich finde es nicht so problematisch.
Ich finde es einfach ziemlich lame.
Es wirkt ein bisschen faul, ne? Im Sinne von wegen, oh, ich will nicht mehr schaffen, aber ich will noch von meiner Stimme verdienen.
Das zum einen. Und ich meine, es zeigt ja Firmen dann genauso, sowas geht halt, sowas können wir machen. Und deswegen versuchen sie auch so desperately irgendwelche AI-Klauseln in irgendwelche Verträge mit reinzubringen, weswegen wir einen Synchronsprecherstreik aktuell in Deutschland haben.
Ja.
Und auch wenn seine Firma bisher nicht direkt dazu beiträgt, trägt sie dann halt indirekt dazu bei.
Ich weiß es nicht. Nicht jeder, der KI benutzt, trägt indirekt zu dem ganzen Unsinn bei, der KI herstellt und den die Firmen machen. Aber das ist halt, es trifft halt schon arg, ne? Wenn du sagst, ja, ich werde meine Stimme für KI verkaufen. Das ist irgendwie so, ja, glaubst du nicht daran, dass du einen besseren Job machen würdest, wenn du selber das interpretierst, selber deine Kreativität benutzt bei einer Rolle? Also irgendwie, ja, scheint er nicht wirklich viel Wert auf seine Stimme zu legen, was ich nicht so, ne, nicht so toll finde.
Yep. Dann, oh mein Gott, was bei Shogakukan übers Wochenende passiert ist, holy shit. Shogakukan hat eine digitale Manga-Plattform namens Manga One, wo sie in Japan eben digital Manga rausbringen. Ist halt wie ein Magazin, nur halt als App. Und jetzt ist übers Wochenende rausgekommen, dass das Editorial Department von Manga One gleich 2 sexuelle Straftäter an Minderjährigen versucht hat, eine neue Karriere zu geben. Das waren zum einen Mangaka Shuichi Yamamoto, der ist verhaftet worden in 2020 nach einer unglaublich, also es gibt Details im Internet, aber lest die einfach nicht nach. Er hat ein Kind vergewaltigt und danach ist sein Manga, der zu der Zeit lief, auch auf Manga One gecancelt worden. 2 Jahre später hat er unter neuem Namen bei Manga One einen neuen Manga angefangen. In Zusammenarbeit mit einer Künstlerin, Iri Tsuruyoshi, die auch nicht wusste, mit wem sie da überhaupt arbeitet.
Okay, das sie ist, hat, ja.
Sie hat Shuichi Yamamoto ein einziges Mal getroffen und die restliche Kommunikation fand alles über einen Editor statt. Und ja, es sind da noch ein paar Details herausgekommen, wie das während der Lawsuit gegen Yamamoto lief, ein Editor von Manga One mit ihm in Kontakt geblieben ist, um ne, so zu gucken, wie das denn so läuft. Und der hat sich dann auch mit dem Opfer ausgetauscht und wie man da so Reaktionen, ne, wie man da so drauf reagieren soll. Und die sind anscheinend irgendwie Best Buddies, so mehr oder weniger. Und es ist jetzt nicht ganz klar, ob der gleiche Editor dann dafür gesorgt hat, dass Shuichi Yamamoto unter einem neuen Pen-Name wieder bei Manga One gerade 2 Jahre nach seiner unglaublich ekelhaften Tat eine neue Arbeit anfangen konnte. Und es ist aber schon sehr, sehr seltsam, dass überhaupt irgendjemand bei Manga One die zugeben zu wissen, dass das halt Shuichi Yamamoto ist und mit wem sie da arbeiten und was er in der Vergangenheit getan hat, dass die ihm halt einen neuen Namen gegeben haben und das halt offensichtlich nicht nur den LeserInnen verschwiegen haben, sondern selbst der Person, selbst seiner Zeichnerin.
Das ist interessant. Eigentlich die ganze Sache ist natürlich kompliziert, weil es eine philosophische Frage aufschmeißt, die du nicht einfach so beantworten kannst. Na, sollten Verbrecher noch die Möglichkeit bekommen, ihren Lebenshaushalt zu bestreiten, ne? Ihre Brötchen zu verdienen. Oder sollten sie verhungern und sterben? Ne? Normalerweise ist die Antwort logisch. Ne? Verbrecher sollten auch die Möglichkeit haben, noch zu arbeiten und zu leben. Ne? Aber eigentlich nicht, weil bei vielen Leuten, die würden dann sagen, die Antwort ist nein, die Leute sollen sterben. Die Leute würden das nicht wollen, dass irgendjemand die unterstützt, irgendeine Firma oder sonst etwas. Aber so ist halt die Realität nicht. Guck dir mal an, was für Verlage alles Biografien rausgebracht haben von Serienmördern. Ist gar kein Problem. Hat niemals jeweils einen
Ruf. Sowas verkauft sich auch oftmals extrem gut.
Ja, ja, ja. Also egal, wie du dazu stehst, zu dem Faktor, hier ist das, was es richtig rausreißt, ist der Betrug an den Lesern und an den eigenen Leuten. Ne? Dass sie ihn unter einem anderen Namen einfach so reingeschummelt haben, ne? Damit sie halt niemanden auf die Füße treten. Ach, damit es niemand merkt. Also das ist dreckig, ist das.
Ich bin auch selber, also ich bin zu dem, was du gerade meintest, persönlich, ich bin all für so Rehabilitation von VerbrecherInnen. Das Problem in dem Fall ist, es war erst 2 Jahre her. Und was er halt getan hat, ist unglaublich ekelhaft.
Ja, aber du kannst keine 2 Jahre von, was weiß ich, Arbeitslosengeld leben, wenn er überhaupt welches kriegt. Ne? Er muss ja irgendwas arbeiten.
Er kann ja was anderes erstmal machen. Ne? Also,
aber das ist
dass
egal.
Er halt was öffentlich Wirksames macht. Ne? Also so ein Manga, wenn du was Kreatives machst, bist du ja gleichzeitig eine Person, die auch in der Öffentlichkeit irgendwo steht.
Ja, aber hey, ist es besser, einen Manga zu lesen von einem Verbrecher oder besser, einen Burger zu essen, den ein Verbrecher gemacht hat? Ich meine, im Endeffekt, so viel Unterschied, würde ich da sagen, moralisch ist da nicht. Ne? Klar, das ist schon eine Öffentlichkeitsarbeit mäßig was ganz anderes, ne? Weil niemand juckt sich darum, wer seinen verdammten Burger macht, größtenteils. Ne?
Ja.
Aber ja, es ist ein bösartiges Thema, weil es schwer ist. Ne?
Absolut. Denn Shogakukan hat dann angekündigt, halt, ne, natürlich das übliche Komitee aufzubauen, die das untersuchen mit Lawyern und allem Möglichen, damit sowas auch nie wieder in Zukunft passiert, bla bla bla. Ja, wir kennen den Kram. Und während diese Untersuchungen angefangen haben, haben sie anscheinend auch ziemlich schnell festgestellt, dass Shuichi Yamamoto nicht der Einzige ist, mit dem das passiert ist, sondern auch noch der Autor von Act Age, Tatsuya Matsuki, der 2020 eben eine Mittelschülerin vergewaltigt hat. Und deswegen 3 Jahre auf Bewährung bekommen hat. Das japanische Justizsystem ist so fucked. Und ja, danach ist Act Age auch gecancelt worden. Und das war damals halt ein riesengroßer Hit auf Act Age, ne? Großer kommerzieller und kritischer Erfolg. Alle haben das geliebt und dann kam plötzlich diese Nachricht und es war wie ein Schlag ins Gesicht. Und hier halt das Gleiche. Auch bei Manga One in Editor hat ihm einen neuen Job gegeben unter einem Pseudonym.
Boah.
Tatsuya Matsuki hatte anscheinend angefangen, an einem neuen Roman zu arbeiten und hatte dem dann halt einen Editor von Manga One gegeben und der hat dann halt gesagt, hey, lass einen Manga draus machen. Und da gab's dann auch wieder eine Zeichnerin, die halt mit involviert war. In dem Fall ist die aber anscheinend darüber informiert worden, wer das ist. Und halt, die haben sich dann halt auch über die Risiken ausgetauscht, was es halt bedeuten würde, wenn dann halt rauskommen würde, wer das ist und so. Und dass das natürlich ein ziemlicher Shitstorm werden würde, wenn das halt jemals rauskommt. Und jetzt ist es rausgekommen.
Ja, also, das ist, damit habt ihr das Vertrauen eurer Leser verloren.
Ja.
Oh Mann.
Also das komplette Manga One Editorial Department muss man auf jeden Fall einmal komplett austauschen. Was zur Hölle ist da los?
Ja. Ich meine, klar, du siehst das bei jedem Verlag, dass es denen relativ scheißegal ist, ob der Kerl ein Verbrecher ist oder nicht. Hauptsache, man kann mit ihm Geld machen und sich nicht irgendwie total den Ruf zerschießen. Aber so, dass sie sich so wenig darum kümmern, ne? Dass sie so viel lügen und betrügen, das ist schon ein bisschen hart. Ne?
Yep. Das ist ganz, ganz komische Angelegenheit. Also, ich meine, ja, wir wissen es ja, nehmen wir eben in der Manga-Industrie. Es ist ja auch nichts Neues, dass tatsächlich solche, gerade Verbreche von sexuellen Straftaten, relativ schnell wieder einen Job finden. Siehe Watzki mit seiner riesigen Sammlung an Kinderpornografie. Oder der Mangaka von Toriko hieß das, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Der Blauhaarige.
Ich kann mich an sowas nicht erinnern.
Ja, naja. Wir haben große Veränderungen bei Bandai Namco. Bandai Namco hat angekündigt, ihre Firma ein bisschen umzustrukturieren. Wir kennen das. Alles ein bisschen ausreden, um ein paar Leute zu feuern. Ja, hier gibt's halt unterschiedlichste Neuerungen. Die eine Neuerung, die für Anime ein bisschen Auswirkungen haben könnte, ist, dass wir einen neuen Chef haben für die Anime-Sparte und die Gundam Division, also Bandai Namco Filmworks, was halt eben die Anime-Sparte ist. So ist Sunrise ist ja auch in Bandai Namco Filmworks umbenannt worden und Bandai Namco Filmworks ist der große Gesamtname für alles, was Bandai an Anime produziert. Und ja, da ist Koji Tezuka jetzt der neue Chef. Der war vorher der Chef der der Kartenspieldivision. Also, ne, hier die ganzen Sammelkarten und TCGs, ne, dieses ganze Kram. Und der ist jetzt eben zum Chef von Bandai Namco Filmworks und Gundam geworden. Der hat vorher halt an ein paar Anime, so ist er im Produktionskomitee über Bandai Namco mitgesessen, wie unter anderem Dragon Ball Super Super Hero, einer der letzten Filme, und One Piece Film Red. Müssen wir dann sehen, weiß ich jetzt. Ich habe mich in der Zwischenzeit nicht großartig damit beschäftigen können, was das für eine Person ist, weil das auch jemand ist, über den man relativ wenig weiß, auch wieder relativ wenig im Internet erfahren kann. Und dann halt mal sehen, ob das dann halt irgendwelche Auswirkungen hat.
Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das so viel ändert. Ihre ganzen anderen Unsinn, der da passiert, der ändert wahrscheinlich mehr, ne? Das, was sie da reingestopft haben in die Web3-Firma da, diese KI-Sache. Das wird wahrscheinlich eine Menge Geld sein, dass sie sehr lange Zeit nicht wiedersehen werden, die 70 Millionen Dollar, die sie da irgendwie reingeschmissen haben. Oder dass Nintendo ihr Singapur-Studio gekauft hat oder beziehungsweise noch kaufen wird im Laufe der Zeit. Also sie sind ja dabei, so das komplett zu übernehmen. Das wird alles mehr ändern als jetzt hier wahrscheinlich diese. Ja, und vielleicht ist es der Grund dafür, dass sie hier umstrukturieren. Wer weiß, keine Ahnung.
Mal sehen. Dann ein japanisches Unternehmen hat einen amerikanischen Manga-Publisher gekauft, nämlich Mediado International, Part von Mediado Holdings, hat Seven Seas Entertainment gekauft. Und ja, Seven Seas gilt als eigentlich wirklich so der beste Manga- und Light-Novel-Publisher im englischsprachigen Raum. Die Übersetzungen sind alle sehr, sehr hochwertig und die haben alle... Die haben vor allem auch immer sehr spezielle Titel auch im Programm. Und jetzt hat Mediado die eben gekauft und meint natürlich, ne, die können, alle werden weiter beschäftigt und alles läuft wie bisher und die dürfen weiter ihr eigenes Ding machen. Wir kriegen halt jetzt nur Geld davon ab. Und zusammen in der Ankündigung haben sie auch noch hervorgehoben, wie ihr LLM, Mediado Translation System, eine große Rolle im internationalen Vertrieb von Manga haben könnte. Wird vielleicht.
Ja, es ist normal. Die Welt hat sich halt so gedreht, dass man überall Entitification sieht, weil es wahrscheinlich auch kommen wird, ne? Was ich schade finde, weil Seven Seas war wirklich etwas, was, die hat man bemerkt. Die haben sich aus der ganzen Suppe so ein bisschen herausgeragt, sind die, ne?
Ja, ja.
Ach Gott.
Ja, es ist das natürlich sehr, sehr schade zu sehen. Es ist, ich hatte auch von einigen ÜbersetzerInnen wieder über die Social Media dazu einige Meinung dazu gelesen. Es ist halt eine Meinung, die ich da recht interessant fand, oder ein Take dazu, ist so diese, japanischen Publisher, also japanische Mediahäuser kaufen jetzt eben diese westlichen Publisher eben ein, weil sie dann gesehen haben, wie groß der Markt von Manga eben gewachsen ist und halt sie direkt das Geld natürlich verdienen wollen. Mhm. Und sich dann mit LLMs halt zu erhoffen, alles an Manga im Prinzip sofort zu übersetzen und rauszubringen und sich dann zu erhoffen, dass das die gleichen Anstieg an Profiten bedeutet, wenn immer mehr Manga halt rauskommen.
Wenn sie es halt jetzt, wenn sie es falsch machen, sind sie geliefert, ne? Also das ist ein großes Problem von vielen Firmen ab einer bestimmten Größe beziehungsweise ab einer bestimmten Einstellung, ne? Da geht es nur darum, andere Firmen zu schlucken und die Größten zu werden. Und ja, ein Fehler und alles geht den Bach runter. Und ich meine wirklich alles.
Ja. Ne? Ja, und halt, wie eben diese typische Erwartung von, ne, also wenn wir einfach alle Manga übersetzen, dann kaufen sicherlich auch alle Manga, die vorher Manga gekauft haben, weil so funktioniert das. Die Leute haben alle unendlich Geld und wir kriegen dieses unendlich Geld, weil es existiert unendlich Geld, weil es muss ja unendlich Wachstum geben.
Ja, und auch die Vorstellung, dass die Leute nicht Qualität kaufen, sondern halt kaufen, egal was wir machen. Ja, das sehen wir mal. Bin gespannt, wie lange das noch überlebt.
Aber dann ist jetzt noch ein Update gekommen, gestern, also zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, wo es eben natürlich halt schon sehr, sehr viel Backlash eben zu dieser Übernahme auf Social Media gegeben hat, wo Mediador dann nochmal ausführlich gemeint hat, dass Nine Seven Seas wird nicht mit LLMs arbeiten, sondern da sind keine Pläne für, es soll weiter alles menschlich gemacht werden und dass sie das in ihrer Pressemitteilung erwähnt haben mit ihrer LLM, mit ihrem Mediador Translation System, war ja nur was anderes, so was Nebensächliches. Das ist unser anderer Plan, um Manga zu veröffentlichen. Das hat nichts mit Seven Seas zu tun, dass wir das im gleichen Pressebericht veröffentlichen wie die Übernahme.
Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Glaube ich euch aufs Wort. Ne?
Ja, zwinker, zwinker. Stimmt.
Naja.
Müssen wir sehen, was da rauskommt. Oh, Gott, das ist eine Sache, die hatte ich jetzt in der Deutschland-Abteilung komplett vergessen, tatsächlich, weil ich das beim Raussuchen nicht nochmal gefunden hatte. Aber das erinnert mich jetzt gerade daran, diese ganze Thematik. Nämlich, das kann man jetzt hier mal an der Stelle nebenbei nochmal kurz erwähnen, weil das hier mit Norle spielt. Löwe Manga hat angekündigt, dass sie ein Label geschaffen haben, explizit irgendwas Anti-AI heißt, also wo man 100% dann weiß, dass es 100% menschlich übersetzt.
Also, ne, die Biomarke.
Ja, im Prinzip. Ich muss es gerade nochmal nachgucken, aber ich meine, an sich ist das ja eigentlich so in irgendeiner Weise gut zu sehen. So, wir wollen uns damit beweisen, dass wir Sachen nicht mit KI machen. Genau, da steht dann einfach das neue Label ohne KI. Genau, das steht dann einfach ohne KI dabei. Und was aber eigentlich gemacht werden sollte, ist eigentlich, dass es andersrum gemacht werden sollte. Dass man alles, was mit KI gemacht wird, kennzeichnen sollte. Und das nicht nur von Firmenseite, dass das so eingeführt wird, sondern halt eigentlich, meiner Meinung nach, sollte sowas gesetzlich eingeführt werden.
Ich meine, es würde Sinn machen, ne? Weil du musst den Autor eines Werkes identifizieren, das ist auch gesetzlich geregelt, ne? Also sollte auch die KI identifiziert werden, wenn sie irgendwas gemacht haben, ne?
Ja.
Naja.
So, wir haben noch eine News, eine letzte aus der Anime-Industrie. Und zwar haben sich Kadokawa und Aniplex zusammengesetzt, um ein neues Joint Venture zu gründen namens Animec. Ui. Eine Zusammensetzung aus Anime und Cinema.
Ja, wenn ihr meint. Also wichtiger als der Name, es sind halt die Spieler. Die großen, Kadokawa und Aniplex, meine Güte. Die Giganten.
Genau, die haben sich ja sowieso schon, da gibt es ja sowieso schon einiges hin und her. Sony ist ja in letzter Zeit, also Aniplex gehört ja zu Sony. Und Sony ist ja vor einem Jahr ungefähr der größte Shareholder von Kadokawa geworden. Und da gab es ja das ganze Drama, ob die jetzt komplett aufkaufen. Aber wie gesagt, das ist ja erstmal sind sie nur zum größten Shareholder geworden. Und die haben sich jetzt halt eben zusammengesetzt, um mit Animec den internationalen Vertrieb von Anime-Filmen zu wirtschaften.
Hm.
Also im Prinzip ist es ein neuer Publisher, der die Anime-Filme von Kadokawa und Aniplex für den internationalen Markt irgendwie ja vermarkten wird, an Länder heranbringen wird und mit Kinos zusammenarbeiten will und was weiß ich.
Jo, macht Sinn. Ich meine, haben es zwar vorhin schon erwähnt, ne? Die haben gesehen, wie toll das wächst im Ausland, also wollen sie ein Stück vom Kuchen abhaben und zwar direkt.
Ja, korrekt. Das sehen wir in dem Fall hier halt wieder. Die Großen setzen sich da zusammen. Ich meine, für Sony hat es halt jetzt den Vorteil, dass sie dann halt noch Sachen von Kadokawa dazu haben, weil Sony hat ja eigentlich über sowohl Sony selbst als auch über Crunchyroll schon bereits sehr viel an Anime im Kino.
Ja, ja, wird jetzt noch mehr. Könnte gut für uns sein, ne? Aber gleich sieht natürlich auch ziemlich monopolbrockenmäßig aus, ne? Naja,
schauen wir mal. Ist auch wieder eine Frage, wie sich das dann letzten Endes entwickelt.
Mhm.
Jetzt, wir haben halt diese ganzen Ankündigungen jetzt und ja, in der Regel sehen wir dann erst in ein paar Jahren die Auswirkungen davon. Egal wie gut oder schlecht. Gut, die Auswirkung davon, dass wir jetzt mit allen unseren Artikeln hier durch sind, die wir euch vortragen wollten, ist, dass wir Feierabend machen.
Das sind die Auswirkungen. Also Feierabend kommt, egal was passiert bei mir. Ja, das ist wie der Tod und die Steuer. Das ist unaufhaltsam. Die Auswirkungen sind eher, dass ich müde bin. Meine Güte, war das anstrengend.
Ja, muss man immer so viel überlegen und reden.
Ja, furchtbar.
Furchtbar, ja. Warum machen wir sowas? Vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen, falls ihr mehr von uns hören wollt. Es gibt jeden zweiten Mittwoch Anime Slam mit den Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt es Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind raus an der Stelle und tschüssi.
Ciao.